Willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb. Ich heiße Bodo Klose und ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörer und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Reliquien haben im Christentum eine lange Tradition. Sie gelten als Symbol der Anwesenheit eines Heiligen in der Welt. Vor ein paar Wochen, am 27. April, Sie haben es sicher mitbekommen oder mitgefeiert, wurde Papst Johannes Paul II. Von Papst Franziskus heilig gesprochen. Und auch von Johannes Paul II. Gibt es Blutreliquien. Wie das? Als Johannes Paul II. Am 2. April des Jahres 2005 starb, gab es mehrere Ampullen von seinem Blut, die ursprünglich eigentlich für eine Eigenblutspende vorgesehen waren. Und sein damaliger Sekretär, Kardinal Zivitz, ließ das Blut flüssig haltbar machen, sodass es nicht eintrocknete. Also gibt es Blut von Johannes Paul II. Und heute ist Stanislav Zivitz, von Erzbischof von Krakau. Im Oktober 2013 machte er einem katholischen Tagungshaus in Süddeutschland ein besonderes Geschenk. Er schenkte nämlich dem geistlichen Zentrum Ort Heiligen Heilender Begegnung in Leutkirch eine Blutreliquie von Johannes Paul II. Dieses geistliche Zentrum Ort Heilender Begegnung befindet sich im katholischen Tagungshaus Regina Pazis. Und mit dem geistlichen Rektor des Tagungshauses, Pater Hubertus Freiberg, unterhalten wir uns heute über Heiligen- und Reliquienverehrung und darüber, wie die Blutreliquie von Johannes Paul II. Von den Gläubigen in Leutkirch und Umgebung aufgenommen wurde und verehrt wird und welche Erfahrungen auch das Tagungshaus selbst mit der Reliquie gemacht hat. Pater Hubertus ist uns aus Leutkirch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Hubertus.
Grüße, Herr Bode, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pater Hubertus, inwiefern? Genau, jetzt hören wir uns. Wunderbar. Pater Hubertus, inwiefern sind denn Reliquien in der Heiligen Schrift schon grundgelegt?
Ja, Herr Klose, man muss sagen, dass die Heilige Schrift eigentlich zwei Stellen hat, die wesentlich sind. Die eine ist uns sicher ganz unvertraut. Da geht es um eine Beerdigung im zweiten Buch der Könige. Elisha, der Prophet, war gestorben. Man begrub ihn. Und in diesen Jahren fielen damals dann moabitische Räuberscharen in das Land ein. Und da starb jemand. Und um schnell diesen Toten begraben zu können, wurde er einfach in das Grab Elishas gelegt. Und die Leute flohen dann. Aber sobald der Tote dann auf die Gebeine Elishas aufkam und sie berührte, wurde er wieder lebendig und richtete sich auf. Also ein ganz frühes Zeichen Heilung durch Reliquien, könnten wir sagen, was besonders erstaunlich ist, weil für Juden war ja ein Toter unrein und wenn jemand Tote berührte, dann war er auch liturgisch, also für Riten, unrein. Und dass da trotzdem da eine Heiligung oder Heilung geschehen ist, das war schon sehr erstaunlich. Im Buch Numeri heißt es zum Beispiel, jeder, der ein Grab berührt, wird 7 Tage unrein sein. Diese Reliquienverehrung, die aber für uns noch viel naher und auch bedeutsamer ist, ist eigentlich aus der Apostelgeschichte 19. Kapitel, Verse 11 und 12. Da lese ich mal einfach diese beiden Verse vor. Da heißt es, auch ungewöhnliche Wunder tat Gott durch die Hand des Paulus. Das ist schon mal sehr wichtig, können wir nachher auch nochmal drauf kommen, dass die Wunder Gott tut und er die Hand des Paulus benutzt und nicht der Paulus die Wunder tut. Und dann heißt es weiter, sogar seine Schweiß- und Taschentücher nahm man ihm vom Körper weg und legte sie den Kranken auf, da wichen die Krankheiten und die bösen Geister fuhren aus. Also nicht alleine der Paulus mit seiner Handberührung, sondern die Schweiß- und Taschentücher, die der Paulus in den Händen oder in der Tasche oder an seinem Leib trug, die, wenn man sie auf Kranke aufgelegt hat, dadurch wurde Heilung geschenkt. Diese Apostelgeschichte-Stelle ist also für mich diejenige, die mich sehr geruhsam und gelassen sagen kann, es ist nicht einfach eine Spinnerei des Mittelalters, Reliquienverehrung, sondern wir haben es in der Apostelgeschichte, die der Apostel Lukas ja geschrieben hat, schwarz auf weiß, dass es zu der damaligen Zeit schon dieses Phänomen gab.
Und weil das ist die damalige Zeit und jetzt heute haben wir, eine kleine Verzögerung, Pater Hubertus, deshalb stelle ich noch gerade meine Frage zu Ende. Heute ist es ja so, Pater Hubertus, dass heute, also wenn wir mal gar nicht im frommen Bereich schauen, sondern nehmen wir mal ein Beispiel, ein Rockkonzert, da gehen ja viele Leute, oder Fußball ist ja gerade das große Thema, nach einem Fußballspiel wollen alle Leute dann von diesem tollen Fußballspieler ein Trikot haben, ein Schweißtuch, wie Sie haben es gerade das Schweißtuch von damals angesprochen, gibt es ja im modernen Fußball auch, oder sie bekommen eine Unterschrift und das wird dann verehrt, ja, wie eine Reliquie. Was macht denn dieses auch beim Fan aus, dass er da so begeistert ist von diesem Gegenstand?
Also wir Menschen scheinen doch sehr stark dinglich auch ausgestattet zu sein. Das merken wir an einem sehr originellen Beispiel, wenn wir sagen, jemand heiratet und sagt am Altar, ich liebe dich. Und er drückt es aber nicht aus, körperlich durch etwas tun, durch Sexualität, durch Nahesein, sondern er sagt immer, das reicht doch, ich habe es doch schon mal gesagt. Da würden wir sagen, da fehlt mir etwas. Und so erleben wir auch, dass Menschen von jemandem, den sie lieben, etwas gerne bei sich tragen, als Zeichen auch der Nähe. Also meine Mutter zum Beispiel trug von uns Kindern immer die erste Locke, die sie abschnitt, in einem kleinen Medaillon. Und so hatte sie ihre Kinder immer bei sich am Herzen, so war ihr Ausdruck. Oder mein Neffe, wie sie auf das Trikot kommen, der bekam einmal ein Bayern-Trikot mit Unterschriften der Spieler. Ja, das zog er mehrere Tage nicht aus, weil er sich fast dazugehörig empfunden hat. Also als ob er gleich quasi mit zur Mannschaft gehört. So hat ihm dieses Trikot Flügel bereitet in seiner Fußballerkarriere, könnten wir sagen. Also wir sehen, Menschen suchen auch Nähe durch Gegenstände. Es gibt Menschen, die kaufen ein Kleid von Lady Di für mehrere Hunderttausende von Pfund oder eine Seite von Michael Jackson, nur um etwas von ihm zu besitzen, um ein bisschen seine Nähe zu haben, zu spüren, dazu zu gehören. Man könnte auch Leonardo Boff anführen, der in seiner kleinen Sakramentenlehre zum Beispiel das Sakrament des Zigarettenstummels beschreibt. Als er in Deutschland studierte, starb sein Vater zu Hause in Lateinamerika und sein Bruder hatte den letzten Zigarettenstummel, den der Vater rauchte, in ein Glas, luftdicht verschlossen, ihm zugesandt. Und so beschreibt er, dass immer wenn er an zu Hause dachte oder wenn er an seinen Vater dachte, er diesen Deckel öffnete und diesen Geruch dieses Zigarettenstummels einzog und somit fast der Vater für ihn gegenwärtig gewesen ist. Also viele verschiedene Beispiele aus dem Alltag, so könnten wir sagen, die darauf hinweisen, dass wir Menschen durch Gegenstände anderen nahe sein möchten oder die gerne bei uns haben.
Jetzt könnten wir ja auch ein schönes Bild haben. Wenn ich jetzt die Brücke schlagen darf zu Johannes Paul II. Wieder. Wir hätten jetzt also ein schönes Bild von ihm, wäre ja auch eine gewisse Nähe oder ja vielleicht auch etwas, ein näherer Gegenstand, aber eine Reliquie ist dann schon nochmal was Spezielles, weil es ja dem nicht nur dem Gläubigen eine Nähe vermittelt, sondern weil die Reliquie, ihr wird ja auch eine eigene Kraft zugesprochen, oder?
Ja, also wie wir es aus der Apostelgeschichte gehört haben, ist dort, wo Menschen im Glauben diese Reliquien verehren, dass dort Gott Wundertaten wirken kann. Und so ist natürlich, wenn wir ein Bilderbuch anschauen, da sind natürlich viele Bilder drin, die können uns auch an Dinge erinnern. oder an uns auch an Geschichten von früher zurückzuversetzen. Aber so persönlich diesem Menschen, könnten wir sagen, zu begegnen, ist nochmal etwas anderes. Und ich glaube, dass, wenn wir das heute sagen können, ist diese Reliquienverehrung ja in erster Linie mal ein Zeugnis, dass wir glauben, dass es nach dem Tod eine Auferstehung gibt, dass es nach dem Tod ein Weiterleben gibt, dass der biologische Tod eines Menschen nicht sein Ende bedeutet, sondern dass er nach wie vor ansprechbar ist und dass er für uns dann auch beten kann. Also daher ist, wenn wir sagen, wir verehren Reliquien, dann sagen wir, wir glauben, dass dieser Heilige auch ansprechbar ist und ich ihn einladen kann. Ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen, in meine Gebetsgruppe, um in meinem Anliegen mit mir zu beten. Also daher ist die Verehrung, wie wir es bei Paulus auch gehört haben, ich verehre die Wundertaten Gottes, indem ich diesem Heiligen zutraue, dass er für mich Fürbitte hält.
Und wie das nun konkret im Haus Regina Pazis jetzt auch stattfinden konnte, weil ja dort eine Blutreliquie von Johannes Paul II., der inzwischen heilig gesprochen worden ist, wie das in dem letzten Jahr stattgefunden hat, darüber sprechen wir gleich weiter mit Pater Hubertus. Sie hören Radio Horeb, die Senderei Spiritualität. Ich bin Bodo Klose und ich darf Sie durch die heutige Sendung führen zu dem Thema Reliquien. Und wir wollen heute eine ganz spezielle Reliquie zum Thema machen, nämlich die Blutreliquie von Johannes Paul II. Im Haus Regina Pazis in Leutkirch im Allgäu. Das liegt in Süddeutschland. Und wir sprechen mit dem geistlichen Rektor des Tagungshauses Regina Pazis, mit Pater Hubertus. Pater Hubertus. Also wir haben jetzt ja über Reliquien allgemein schon gesprochen, aber jetzt konkret mal die Reliquie von Johannes Paul II. Im Haus Regina Pazis. Oktober 2013 war, glaube ich, bekamen Sie diese Reliquie. Wie wurde sie denn vor diesen paar Monaten schon aufgenommen? Wie gab es da Resonanz auch von den Leuten vor Ort?
Ja, also das war für uns sehr überraschend und sehr spannend. Ich habe ja vom Kardinal Civic diese Reliquie geschenkt bekommen, zum Ausdruck, dass die Verehrung des heiligen Johannes Paul oder damals noch Seligen in Süddeutschland auch verbreitet wird, in spezieller Hinsicht auch für die Familienarbeit, die Theologie des Leibes, familiares Consortio, also dieses große Anliegen Familie und Jugend. Und der Kardinal hat unsere Arbeit hier im Tagungshaus Regina Pazis eben damit wertgeschätzt und auch wollte sie unterstützen. Und wir haben dann gedacht, wir machen da eben an dem 22. Oktober, das ist der Gedenktag des Heiligen Vaters, machen wir einen Begrüßungsgottesdienst. Das war ein Dienstag und da haben wir normalerweise hier im Haus keinen Gottesdienst. Und ich habe am Samstagnacht noch einen kleinen Artikel geschrieben, dass diese Messe zu Ehren Johannes Pauls stattfindet und das hier an die Lokalredaktion geschickt, mit der Hoffnung, dass es dann am Montag drinsteht, sodass die Leute wissen, am Dienstag können wir in die Kirche gehen. Und merkwürdigerweise war schon am Montagnachmittag waren verschiedene Radio- und Fernsehsender wohl auf diesen Artikel aufmerksam geworden, wie auch immer, und haben angerufen, ob sie da dazukommen könnten, ob sie davon berichten könnten. Also plötzlich war eine ganz große Aufmerksamkeit, auch medial, für uns gegeben, die wir so überhaupt nicht erwartet hätten oder auch gar nicht dran gedacht hätten, dass jetzt der Südwestrundfunk in der Landesschau zum Beispiel diese Sache mit einem ganz langen Beitrag gewürdigt hat. So können wir sagen, ist Johannes Paul, der Medienpapst, auch bei uns publikumswirksam eingeführt worden, aber nicht, weil wir das geplant hätten, sondern weil sich das so ergeben hätte. Und merkwürdigerweise oder nicht mehr interessanterweise, haben sich dann auch noch nach zum Neujahr ein Sender gemeldet, ob sich jetzt, was ich jetzt seit den letzten 3 Monaten verändert habe und vieles mehr. Und sehr originell für uns war dann, dass im Advent die lokale Zeitung sich gemeldet hat, um zu fragen, ob sie einen Bericht über uns mal wieder schreiben dürften. Und das hatten wir noch gar nie, sondern wir haben eher manchmal Probleme gehabt, wenn wir Religiöses in die Zeitung bringen wollten, dass wir dann das reinbekamen. Aber da wurden wir plötzlich angefragt. Und bei der Nachfrage, wie kommt denn das, sagte dann die zuständige Redakteurin, ja, auf der Homepage der Zeitung wurde dieser kleine Artikel so häufig angeklickt wie noch gar nie vorher ein Artikel, sodass man plötzlich auch in der Redaktion feststellen konnte, Religiöses wird scheinbar doch gelesen oder interessiert die Menschen. Also das ist so der eine Aspekt. Wir können nachher auch noch über die Heiligsprechung sprechen, wie wir die gefeiert haben, weil da kam auch nochmal eine Reihe von Medien, so dass der Papst Öffentlichkeitsarbeit für uns betreibt. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir erleben, dass wir immer wieder Menschen hierher kommen, vor der Reliquie beten. Wir können das daran feststellen, dass wir so ein kleines Gebetsblättchen gedruckt haben und das eigentlich regelmäßig vergriffen ist, sodass wir da ordentlich nachproduzieren müssen. Da sehen wir also, Menschen kommen mit ihren Anliegen, um auf die Fürbitte vom heiligen Johannes Paul zu vertrauen. Und dadurch, also das ist so, dass da, es gibt auch einige, die kommen bewusst zu den Gottesdiensten. Wir haben an jedem 13. eines Monats einen Gebetsabend, wo wir auch mit der Reliquie segnen. Da kommen auch Menschen, die auch manchmal dann übernachten bei uns und 1 oder 2 Tage bleiben und sagen, ja, da möchte ich mit euch zusammen diese Zeit begehen oder ich möchte gerne diese Zeit bei Johannes Paul verbringen. Das nimmt auch ein bisschen zu, so dass Menschen auch entdecken, ja, da kann man ja auch geistlich mitleben, die Gottesdienste mitfeiern, man kann dort auch wohnen und wird verpflegt, so dass das auch eine schöne Zeit der Tage der Stille sind. Wir haben ja auch an 3 Tagen den ganzen Tag über eucharistische Anbetung, so dass da Menschen merken, hier geschieht geistliches Leben, da können wir dran teilhaben und mittun. Und was wir auch eben wieder, immer wieder schon erlebt haben, ist, dass Menschen eine Gebetserhörung haben. Ein krasses Beispiel, was noch gar nicht so lange her ist, ein Mann war bei einem Spiel, es wurde ihm ein Holzgeschoss an das Auge geschossen, sodass die Knochen da gebrochen waren. Das Auge konnte er, war ganz, und das war an einem Samstag, und dann hieß es ja, er müsse am Montag operiert werden. Und er ließ sich dann bis Montag aus dem Krankenhaus auf eigene Gefahr hin entlassen und kam hierher zum Gottesdienst und bat Johannes Paul, dass eben doch alles gut werden möge und er nicht auch eine Vollnarkose brauchte. Und als er am Montag dann in die Klinik kommt, die Ärzte ihn vor der Operation nochmal untersuchen und das besprechen, stellen sie fest, die Knochen sind zwar gebrochen, aber die Knochenhaut ist nicht beschädigt, sodass keine Operation notwendig wäre und er am gleichen Tag oder am nächsten Tag wieder nach Hause gehen konnte. Also dieses deutet er ganz klar auf die Fürsprache von Johannes Paul oder auch durch die Segnung beim Reliquiensegen. Da haben wir von Leuten, die nicht mehr knien konnten, weil sie ihren Fuß, das Fußgelenk verhärtet war, sodass sie nicht mehr das Fußgelenk abwinkeln konnten über lange Zeit, sodass das jetzt wieder möglich war und auch jetzt immer noch ist. So sehen wir auch, dass die auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul Gott seine Wunder tut an den Menschen, die gläubig kommen, um im Vertrauen zu Johannes Paul beten und ihn anrufen, halte du für mich Fürsprache. Und wir haben dann als weiteren Aspekt Erfahrung, dass wir eben natürlich auch Menschen uns ansprechen manchmal auch gerade mit Fernstehenden, die sagen, ja, was haben Sie denn da jetzt, was ist denn das, gibt es denn sowas noch? Und somit auch manchmal religiös fernstehende Menschen dann in ein Gespräch hineinkommen. Und als letztes gibt es natürlich auch Menschen, die sich wohl mit der Materie wenig beschäftigt haben und ganz entsetzt sind, dass wir eine Reliquienverehrung haben. Das sei doch völlig mittelalterlich und so. Und da muss man sagen, dass sie sich wohl nicht beschäftigt haben, weil all das, was wir bislang in der Sendung gesagt haben, zeigt ja, dass es zum einen biblisch ist und zum anderen auch eine ganz natürliche menschliche Veranlagung, die wir heute ja auch in vielfältiger Hinsicht haben.
Also gibt es ein gewisses Bild, was teilweise in der Bevölkerung da ist, in der Gesellschaft, dass so etwas wie eine Reliquienverehrung etwas Traditionelles, Antikes, Mittelalterliches ist. Wir kennen in Süddeutschland ja verschiedene Feiertage, wo auch große Züge, also Georgsritt oder der Blutritt in Weingarten, da wird also ein ganzer Tag wird da das gefeiert. Also wir in Süddeutschland kennen wir das eigentlich ganz gut. Es ist in der Tradition beheimatet, aber es gibt ja auch viele Menschen, die dann sagen, ja, kann ich denn mit sowas denn noch etwas anfangen? Aber die Leute, die zu Ihnen ins Tagungshaus kommen, Pater Hubertus, die sind ja jetzt eher Leute, die ja schon sich da näher auskennen. Oder kommen tatsächlich Leute, die sagen, ja, das interessiert mich jetzt doch, jetzt komme ich doch da mal hin.
Ja, also wir haben immer wieder mal Menschen, die anrufen aus dem Schwarzwald, aus München, aus Tübingen, die anrufen und sagen, kann man diese Reliquie sehen und verehren, und die dann einen Ausflug machen oder ihr Auto vollpacken und hierher fahren. Das, also an dem Tag der Heiligsprechung, wenn wir vielleicht das noch anschauen können. Da kamen also Menschen aus Bad Mergentheim, aus der Nähe von München, aus Freiburg. Also erstaunlicherweise aus ganz verschiedenen Ecken, zumal auch da im Sonntagsblatt unserer Diözese Rottenburg-Stuttgart noch ein Bericht darüber kam, auch in den Radios und in der Landesschau. Und da war es eigentlich ganz lustig. Wir haben ausgeschrieben, eben am Tag der Heiligsprechung, das war ja der Barmherzigkeitssonntag, dass wir morgens zur Heiligsprechung ein Public Viewing machen, sprich, dass wir gemeinsam bei uns im großen Saal die Heiligsprechung anschauen können und dann, wir haben sonntags immer um 11:30 die Heilige Messe, man dann anschließend die Heilige Messe mitfeiern kann. Und dieser Begriff Public Viewing, und das passt jetzt für die Fußballweltmeisterschaft ja auch, hat die Medien geradezu auch erstaunt und angefragt, das ist doch Fußball, wie kommt ihr denn da dazu? Und da ich ja auch beim Fernsehsender EWTN-TV tätig bin und ich weiß, dass der, so wie Sie auch im Radio Horeb, ja die Gottesdienste vom Heiligen Vater immer live überträgt, haben wir gedacht, wir übertragen diesen Gottesdienst live, nicht ahnend, dass es eben auch in deutschen Medien live übertragen wurde. Das war mir bis dahin noch nicht bewusst, dass es deutsche Medien interessieren würde. Aber da kam eine ganze Reihe von Menschen morgens schon an, um das gemeinsam im Gebet und im Miteinander auch das Anschauen. Wir haben versucht, das ein bisschen auch geistig zu machen, dass wir nicht nur auf Großleinwand Fernsehen gucken, sondern dass wir miteinander singen und beten, sodass es ein geistliches Erlebnis war. Und wir dann danach die Heilige Messe zum Dank gefeiert haben. Und nachmittags war die Barmherzigkeitsstunde mit auch der Ansage, dass dann danach die Segnung mit der Reliquie möglich ist. Und da war bei uns die Kapelle nicht nur überfüllt. Wir haben sowieso eine Fernsehübertragung nach außen in den Vorraum der Kapelle. Aber dieses Mal musste man dann auch direkt, was wir Gott sei Dank schon ein paar Tage vorher dauerhaft eingerichtet haben, eine Standleitung in unseren großen Saal machen, sodass Menschen auch dort die Barmherzigkeitsstunde, die wir in der Kirche, und da gehen immerhin 120 Leute rein, gemacht haben, dass sie dort auch mit feiern und beten können. Und da habe ich dann lange Zeit auch gesegnet. Und wir hatten auch einige Beichtväter, die von 2 bis nachmittags um 5, glaube ich, durchgängig Beichte gehört haben. Also da haben wir auch gemerkt, es ist ein unglaublich intensiver geistlicher Tag gewesen, der sehr viele Menschen gestärkt hat und ermutigt hat, wieder in ihrem Alltag weiterzugehen. Was ja auch uns das Anliegen ist, Menschen, so wie die Emmaus-Jünger, die zum Beispiel mal raus müssen, dass sie bei uns auftanken können und wenn sie dann gestärkt sind, dann wieder in ihre Gemeinden, in ihre Gemeinschaften, in ihre Pfarreien gehen können, um dort auch ihren Dienst zu tun. Und das haben wir dann an diesem Tag zum Beispiel in außergewöhnlicher Weise erleben können.
Also die Einführung damals am 22. Oktober war ein schönes Ereignis, wo die Medien gekommen sind und jetzt eben vor ein paar Wochen der 27. April, der Barmherzigkeitssonntag, auch wieder ein großes, schönes Ereignis. Das sind natürlich immer auch Momente bei den Medien, wo man ja so einen Einmaligkeitscharakter hat. Man hat etwas, wo ja etwas faszinierend ist oder neu oder interessant. Und dann nach ein paar Wochen geht es dann aber doch so wieder in Vergessenheit. Das ist so mehr die mediale Seite. Man hat Ereignisse, aber ich, so wie ich sie verstanden habe, wird es von den Gläubigen auch durchaus aufgenommen, dass sie die dann auch wirklich öfters kommen, regelmäßig an Gottesdiensten teilnehmen. Jeden 13. Monat haben sie gesagt, machen sie auch einen speziellen Gottesdienst dazu und abends ein Abendgebet. Von daher sind es ja Momente, wo auch eine Dauerhaftigkeit stattfindet. Oder ist es eher sowas, wo man sagt, ja, das will ich mal gesehen haben und dann ist es gut?
Also ich denke sowohl als auch. Solche Großveranstaltungen sind natürlich immer ein besonderer Reiz, aber wir erleben, wie ich vorher schon sagte, sehr viele Einzelwallfahrer, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber Menschen, die kommen, um vor der Reliquie zu beten. Wir sind da auch gerade dran, noch einen Künstler zu finden, der uns da einen schönen Aufbewahrungstresor macht, der künstlerisch auch gestaltet ist. Da sind wir natürlich auch immer noch auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Aber im stillen Gebet des Alltages, oder wenn ich sehe, wir haben ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag eucharistische Anbetung. Und bevor die Menschen in die Kapelle kommen, erweisen sie immer Johannes Paul, der vor der Kapelle, in dem Vorraum der Kapelle steht, die Ehre, verweilen dort kurz. Also es ist schon so ein guter Freund, den man mit ins Gebet hineinnimmt. Mhm. Und dann ist es, wie gesagt, an den Gebetsabenden am 13., da ist sowohl die Gelegenheit zur Heiligen Beichte, zur Einzelsegnung und eben auch zur Einzelsegnung mit der Reliquie. Und das wird auch unglaublich stark angenommen. Deswegen haben wir eben auch diese TV-Übertragung nach außen, dass die Menschen das draußen auch mit wahrnehmen können. Jetzt am 13. Juli, also im nächsten Monat, wird sogar der Gottesdienst draußen im freien Abend sein. Also da merkt man, das ist einmal im Monat ein fester Termin, wo die Leute nicht nur wegen der Reliquie kommen, aber auch. Und wir haben auch vier große Johannes-Paul-Tage im Jahr. Sprich, wir haben jetzt am 4. Juli wäre die Bischofsweihe von Johannes Paul. Da haben wir in der normalen Abendmesse dann die Gelegenheit, auch anschließend den Reliquiensegen zu empfangen, beziehungsweise am darauffolgenden Sonntag, dem 7. Juli, machen wir auch um 15 Uhr eine Barmherzigkeitsstunde mit dem anschließenden Reliquiensegen. Und genauso im Oktober, am 22. ist der Gedenktag und die Amtseinführung von Johannes Paul. Und da wird dann auch am darauffolgenden Sonntag auch wieder eine Barmherzigkeitsstunde mit Gelegenheit zum Einzelsegen sein und auch zur Beichte. Das sind dann so Tage, die wir dann viermal im Jahr fest auch die nächsten Jahre machen wollen, um ganz bewusst zu sagen, hier denkt daran, kommt gemeinsam, um die Barmherzigkeit Gottes zu verehren, sie zu bitten, auch dass wir barmherzig sein können untereinander, auch gerade in den Pfarreien, da erleben wir häufig sehr viel menschliches Vereinsmeierei, sage ich jetzt mal übertrieben, oder Kleinkariertes. Und da auch um die Barmherzigkeit untereinander zu beten, das wäre schon auch ein großes Anliegen. Oder so wie es Papst Franziskus auch für den Frieden gebetet hat. Da gibt es also viele Anliegen, die wir dann an diesen Tagen auch mit den Gläubigen bitten wollen und dafür beten wollen.
Wenn Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, mal teilnehmen wollen an so einer Veranstaltung, auch in Gegenwart der Blutreliquie von Johannes Paul II., Leutkirch liegt, sage ich mal, in einem Dreieck zwischen Ulm, Augsburg und Bregenz, so in Süddeutschland im Allgäu, wunderschön gelegen, schöne Gegend, auch mal schön von Urlaub. Aber eben auch, wenn Sie dort das Haus Regina Pazis, ein katholisches Tagungshaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart besuchen wollen. Sie können das natürlich auch im Internet recherchieren, Haus Regina Pazis, da finden Sie dann auch ganz schnell die jeweiligen Informationen. Wir möchten nun gerne mit Ihnen, liebe Hörer und Hörer, ins Gespräch kommen über dieses Thema Reliquienverehrung und vielleicht auch speziell diese Erfahrung mit der Blutreliquie von Hannes Paul II. Im Haus Regina Pazis in Leutkirch. Ja, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, mit Ihren Fragen oder auch Ihren Anmerkungen. Reliquienverehrung und die Erfahrung mit der Blutreliquie von Hannes Paul II., das ist unser Thema. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Unser Thema heute bei Spiritualität, bei Radio Horeb, ist das Thema Reliquienverehrung und die Erfahrung mit der Blutreliquie von Hannes Paul II. Im Haus Regina Pazis in Leutkirch. Sie können uns anrufen mit Ihren Fragen oder Anmerkungen. Vielleicht haben Sie auch selber Erfahrungen gemacht mit Reliquien, mit Blutreliquien und mit uns ins Gespräch kommen möchte Herr Kraus aus Hilden. Grüß Gott, Herr Kraus.
Ja, guten Tag. Ich muss es sehr kurz machen, weil ich habe einen sehr schlechten Empfang mit meinem Handy. Und meine Frage ist folgende. Und zwar würde mich interessieren, darf ich Reliquien besitzen? Und was sagt das Kirchenrecht dazu? Wiederhören.
Es ist so, dass wir natürlich in unterschiedlicher Weise Reliquien auch besitzen können. Es ist so, dass seit alters her ja die heilige Messe auf den Gräbern der Heiligen gefeiert wird als Zeichen der Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen werden auch in die Altäre immer Reliquien eingeführt bis heute. Und natürlich können wir auch Reliquien im Privatbesitz haben. Es gab nicht wenige Familien, die Reliquienkreuze hatten, um somit auch den Familiensegen zu spenden. Und es gibt ja auch unterschiedliche Kategorien von Reliquien, auf die wir vielleicht noch kommen können, oder wenn jetzt noch kein Anrufer da ist, könnte ich auch noch diese drei verschiedenen Kategorien benennen, und wenn jemand sich meldet, dann sprechen Sie einfach dazwischen.
Ja, genau. Also welche sind es denn?
Interessanterweise, ich muss gestehen, dass ich früher das auch nicht so wirklich wusste, und wenn man an Wallfahrtsorten oder sonst wo von Heiligen bekommt man ja sehr häufig so ein kleines Andenkenbildchen, wo drauf steht Reliquie vom heiligen Pfarrer von Ars. Und ich habe mir immer gedacht, so viele Knochen kann es doch gar nicht geben. Oder wenn wir 45 Zähne auf der Welt von der heiligen Odilia verehren, merken wir ja, irgendwie stimmt es nicht. Und darüber haben sich ja auch immer wieder Menschen lustig gemacht. Interessanterweise hat Bischof Hämmerle in Aachen, wo ja die Windeln Jesu zum Beispiel verehrt werden, als er von Jugendlichen gefragt wurde, Herr Bischof, sind die Reliquien echt? Antwortete er, es kommt nicht so sehr darauf an, dass die Reliquien echt sind, sondern dass die Pilger echt sind. Und das fand ich eigentlich auch eine sehr schöne Antwort. Aber die Reliquien gibt es drei unterschiedliche Klassen, könnten wir sagen. Reliquien erster Klasse sind also alles, was vom Körper des Heiligen ist. Also aus den Knochen, aus den Haaren, alles was zum Leib des Verstorbenen gehört, sind Reliquien erster Klasse. Auch dort, wo ein Heiliger verbrannt wurde, gilt auch die Asche zum Beispiel als Reliquie erster Klasse. Oder beim Heiligen Maximilian Kolbe sind ja nur einige Barthaare übergeblieben. Die würden auch zu dieser ersten Klasse der Reliquien gehören. Und Reliquien zweiter Klasse sind dann sogenannte echte Berührungsreliquien. Das sind Gegenstände wie zum Beispiel die Kutte des heiligen Maximilian Kolbe oder Gegenstände, die er benutzt hat und die zu einer besonderen biografischen Bedeutung geworden sind. Es ist aber auch zum Beispiel bei Priestern oder Ordensleuten ihre Gewänder, bei den Märtyrern zum Teil die Foltergeräte. All das, was, also die Foltergeräte, durch die sie ums Leben kamen bei Märtyrern, all diese Dinge nennen wir Berührungsreliquien, echte Berührungsreliquien. Und das sind Reliquien zweiter Klasse. Und das, wo wir uns heute vielleicht oder in den letzten Jahrzehnten immer wieder lustig gemacht haben, tun wir der Kirche und den Menschen großes Unrecht, weil es gibt eben die Reliquien dritter Klasse, das sind sogenannte mittelbare Berührungsreliquien. Sind also Gegenstände, zum Beispiel ein Stoff oder Papier, das auf eine Reliquie erster Klasse aufgelegt wird und dann mit dem Gebet und der Bitte, dass Gott die Gnade, die er durch diese Reliquie, diese erste Klasse Reliquie schenkt, dass er das auch im Gebet dieser Reliquie, diesem Papier oder diesem Stoff oder diesem Gegenstand auch schenken möge, sogenannte Berührungsreliquie. Und das haben wir ja auch manchmal, wenn wir durch ein Schloss geführt werden, dann setzt sich gerne mal ein Kind auf den Thron und sagt, hier saß der König auch. Also da merken wir, dass alleine schon, dass da jemand gesessen ist, aus diesem Stuhl etwas Besonderes wird und erst recht, dass wir es im Gebet dann auch so berühren. Also diese drei unterschiedlichen Formen der Reliquien gibt es. Und so können wir auch vorstellen, dass es in der damaligen Zeit, auch bis heute, eigentlich ein frommes Vervielfältigungsverfahren ist, dass unter Gebet hergestellte Berührungsreliquien als Andenken, als Gebetsanliegen den Menschen dann mitgegeben werden konnte. Dass die Reliquienverehrung auch empfohlen wird, das hat das Konzil von Trient gegeben, so dass es da auch heißt, dass es sinnvoll ist, die Reliquien zu verehren, gerade im Hinblick auch auf das ewige Leben und das Symbol der Gemeinschaft der Heiligen, wie wir ja im Glaubensbekenntnis sagen. Und selbst schon im 6., 7. Jahrhundert spricht der Kirchenvater Johannes von Damaskus dazu, dass die Heiligen keine Toten sind, sondern dass sie durch ihre Wunder auch heute wirken können. Aber schon im 2. Jahrhundert ist Heiligenverehrung und Reliquienverehrung nachweisbar. Und sicherlich interessant ist, dass es gerade in der ganzen heidnischen Antike drumherum die Reliquienverehrung total verpönt war, weil es da auch noch galt, auch in den anderen Kulturen, dass Tote unrein machen. Also man, da wäre es undenkbar gewesen, dass man privat eine Reliquie mit sich trägt. Wir Christen vertrauen aber, dass der Herr auf unsere Anrufung auch diese Gnaden dadurch schenken kann.
Darf ich noch mal was fragen zu dieser Klassifizierung in erste, zweite, dritte Klasse der Reliquien? Gerne. Hat es dann auch schon irgendwie eine Auswirkung auf die Wirkmächtigkeit einer Reliquie, dass wenn ich sage, eine Reliquie erster Klasse, wenn ich davor bete, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gebet erhört wird, größer als vielleicht vor einer Reliquie zweiter oder dritter Klasse?
Also die Schweißtücher und Taschentücher des heiligen Paulus wären ja Reliquien zweiter Klasse nach dieser Kategorisierung. Und da reichte es durch Auflegen. In der Apostelgeschichte haben wir es gehört, dass da Menschen heil werden. Es ist natürlich wesentlich, wie bei allen Sakramentalien, kommt es ja auf den Glauben des Spenders und des Empfängers an. Und wenn jemand wirklich im Vertrauen auf den Heiligen betet, dann dürfen wir natürlich vertrauen, dass dann mehr geschehen kann, wie jemand, der gar nicht zutraut, dass da irgendwas passieren kann. Also daher würde ich nicht sagen, die erste Klasse ist besser als die dritte Klasse, aber wir können natürlich sagen, gegenwärtiger oder konkreter erfassbar ist natürlich eine Reliquie erster Klasse auf jeden Fall.
Aber es hängt natürlich davon ab, wie der Gläubige das entsprechend aufnimmt. Ich habe ein Buch gelesen und Hörbuch gehört, wo ein Journalist zu Pater Pio gegangen ist und dort eben auch an der Reliquie war und das eher so belächelt hat. Aber er hatte eigentlich Fußschmerzen und hat dann gesagt, ja, vielleicht wird ja mein Fuß dann da geheilt. Aber man hat schon gemerkt, er hat ja nicht dran geglaubt und war hinterher ja, ein bisschen überrascht, dass tatsächlich nichts passiert ist bei ihm. Also es gibt durchaus möglich, dass da auch diese Seite dann, es hängt immer von auch der Seite des Gläubigen ab. Und ja, wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen, liebe Hörer und Hörer. Wir haben noch ein bisschen Zeit in der Sendung. Es geht um Reliquien, Reliquienverehrung. Und uns ruft jemand aus dem Raum Koblenz an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bin eine große Verehrerin der Reliquien, also ich halte sehr viel davon. Und ich habe mal gelesen, da wo die Reliquien sind oder so ja Heiligen begraben wurden, dass da eine direkte Verbindung zum Himmel ist. Ich glaube schon, dass es richtig ist. Wollte ich mal wissen, was Sie dazu meinen. Und dann habe ich noch ein Beispiel. Aber jetzt wollte ich mal...
Erstmal die Frage oder erstmal dieser Punkt?
Erstmal die Antwort. Ja. Also es ist natürlich so, dass wir vor jedem Tabernakel stehend oder kniend, viel besser auch in der Anbetung, dass wir da öffnet sich der Himmel. Und wir sind wirklich mit Gott verbunden. Genauso in der Heiligen Messe, wenn wir das heilig singen mit den Engeln und Scharen, da öffnet sich der Himmel und jetzt geschieht Heiliges. Aber natürlich ist es auch so, dass wir eben sagen, wenn ich vor der Reliquie stehe und den Heiligen anrufe, dann vertraue ich auch, dass er nicht irgendwo ich an die Wand rede oder nebulös ins Dunkle rede, sondern dass tatsächlich dieser Heilige jetzt auch für mich da ist, gegenwärtig ist und dadurch auch der Himmel natürlich näher ist, als es sonst ist, wenn ich in der Straßenbahn sitze und irgendeine Zeitung lese.
Okay, und jetzt noch gerne Ihr Beispiel.
Ja, also das ist schon vor 25 Jahren geschehen. Und zwar bin ich mit meiner Mutter und meinen Kindern zu Schwester Faustine nach Krakau gefahren. Und da hat mir eine fromme Seele gesagt, nimm dir ein Baumwolltüchlein und leg es aufs Grab von der Schwester Faustine und dann hast du eine Berührungsreliquie. Das habe ich auch gemacht, wusste ich damals nicht, dass sowas gibt. Und dann später, ja, so ein paar Monate später, hat meine Tochter mal so furchtbare Schmerzen gehabt. Die war damals noch keine 2 Jahre alt und hat furchtbar geweint und wir wussten nicht, was wir machen sollen. Also es war ja nicht zu sehen, die hat Beinschmerzen gehabt. Und da hat meine Mutter dieses Tuch von der, das Berührungstuch von der Schwester Faustine auf die Beine gelegt und hat gebetet. Und plötzlich sagt die meine Tochter, Schwester Faustine hat mir geholfen, und hörte auf zu weinen. Das war ja also für mich schon ein Beweis, dass diese Reliquien tatsächlich helfen.
Und hat es dann auch körperlich geholfen, oder?
Ja, die hat sofort aufgehört zu weinen und hat gesagt, und obwohl sie so klein war, die hat die Augen zugehabt, die wusste gar nicht, dass das Tuch auf ihren Beinen lag. Und hat gesagt, Schwester Faustine hat mir geholfen.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und auch für Ihr Beispiel. Vielen Dank. Und wir haben noch eine weitere Hörerin. Grüß Gott, Frau Huber.
Ja, grüß Gott, ich rufe aus Wartenberg an. Wir haben letztes Jahr einen neuen Altar bekommen und da ist auch eine Blutreliquie von Johannes Paul II. Eingelegt. Das hat unser polnischer Priester, der am Ort ist, seit gut eineinhalb Jahren vermittelt. Und mich würde jetzt gerade interessieren, Sie hatten vorher gesagt, von Gebetszetteln, was Sie vielleicht haben, kann man da sowas bei Ihnen anfordern?
Bislang haben wir in diese Form noch nicht gemacht, aber wenn Sie uns eine E-Mail schicken, dann können Sie gerne da auch diese Zettel kriegen, sehr gerne, oder auch eine Postkarte schreiben, dann kann das sicher jemand von uns auch Ihnen zukommen lassen.
Wenn Sie da wenn wir das gerade haben als Thema, Sie können gerne mehr Informationen über diese Sendung bekommen von unserem Hörerservice. Der hat auch die Adresse vom Haus Regina Pazis und auch die E-Mail-Adresse oder Internetadresse. Sie können den Hörerservice erreichen unter der Telefonnummer 08328 921 110. Außerhalb von Deutschland 0049 8328 921 110. Und wenn wir schon an Serviceinformationen sind, dann auch gleich noch die, dass Sie von dieser Sendung eine CD bestellen können. Das macht der CD-Dienst für Sie unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ist der CD-Dienst für Sie erreichbar. Sie können auch im Internet die Sendung nochmal nachhören unter www.horeb.org, dort unter Podcast aktuelle Sendemitschnitte, die Spiritualitätssendung vom heutigen Datum. Ja. Pater Hubertus, vielleicht noch ein letzter Gedanke von Ihrer Seite. Also waren nochmal schöne Beispiele gerade. Also die Blutreliquie von Johannes Paul II. Im Haus Regina Pazis. Ja, wie stellen Sie sich das vor, vielleicht in 5 Jahren? Wie wird sie dann, wird da noch mehr draus wachsen? Sie haben gesagt, es wird vielleicht eine schönere Gestaltung geben, wenn ein Künstler da gefunden wird und es finanziert werden kann. Oder wie sehen Sie es einmal in 5 Jahren?
Also, da muss ich gestehen, genauso wenig, wie ich mir überlegt habe, was da draus werden wird, mit der Reliquie, weiß ich, was in 5 Jahren passiert. Was wir in der Tat in der Planung haben, ist, dass wir verstärkt Familienarbeit im Sinne von familiares Konsortio von Johannes Paul machen, dass wir sehr verstärkt die Theologie des Leibes bei uns im Haus in Kursen und Seminaren anbieten, dass wir verschiedene Enzykliken auch Johannes Pauls bearbeiten werden durch Vorträge, Exerzitien, Seminare, so dass das Anliegen Johannes Pauls verstärkt wird, dass Familien befähigt werden, Vater, Mutter und Kinder zu sein und auch ihre Beziehungsfähigkeit zu stärken. Das ist ein wesentliches Anliegen schon jetzt bei uns auch. Also daher vertraue ich einmal, dass dieses Haus in dieser Hinsicht der Heilung und der Begleitung Einzelner und zur Befähigung, Familie zu leben, dass wir da sicher mehr anbieten, aber auch für Menschen, die darüber in Not geraten sind, die Heilung bedürftig sind oder geschieden oder getrennt lebend oder auch wieder verheiratet. Wir werden im Sommer einen Tag mit dem Domherrn Cassetti machen, den manche auch von Ihnen vom Radio her schon kennen, zum Thema geschiedene Wiederverheiratete. Also da ist es ein sehr breites Spektrum und das glaube ich, dass das und vertraue ich auch Johannes Paul, dass er uns da lenkt. Wir haben bislang gar nicht so programmatisch das angedacht, sondern mehr auch so uns der Führung des Heiligen Geistes anvertraut. Und vielleicht noch eine kleine Bemerkung zu der Dame, die gerade vorher ihre Frage gestellt hatte, mit den Heilungen. Wir erleben natürlich auch in Lourdes durch das Lourdeswasser Heilungen. Wir erleben Heilungen im Beichtstuhl bei einem Empfang der Sakramente. Ich erlebe sehr häufig Heilungen auch bei Krankensalbung, gerade speziell bei Kindern, auch bei sehr kleinen Kindern, dass da diese Kraft der Sakramente in besonderer Weise wirkt. Und so vertraue ich schon auch, dass durch das Anliegen der Menschen, die hierher kommen, diese Kraft des Johannes Pauls auch bei uns wirksam ist. Auch diese Neuevangelisierung, die ja ein Thema war. Er hat für den Jugendlichen zu, habt Mut, Heilige des dritten Jahrtausends zu sein. Und da würden wir gerne dazu beitragen.
Und wir so haben wird die, darf ich, wenn ich so weit gerade noch einschließen darf, so wird die Gabe der Blutreliquie zur Aufgabe in Ihrem Haus. Es wird immer konkreter werden. Sie führen das Erbe weiter. Und das finde ich sehr schön. Und da ist es natürlich ein schönes Anschauungsmoment, diese Blutreliquie zu haben. Pater Hubertus, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein ganz kurzes Segensgebet bitten, dass wir einfach.
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und der Erde erschaffen.
Gütiger und barmherziger Gott, auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul und aller Heiligen, segne jetzt alle Menschen, die jetzt diese Sendung hören, segne die Anliegen, dass sie diese Gnade erfahren, dass Johannes Paul für sie ins Gebet geht und ihre Anliegen mit hineinnimmt. Schenke die Gnade, dass die Menschen befähigt werden, Beziehung zu leben und auch die Theologie des Leibes für sich entdecken und annehmen können. Schenke auch die Gnade auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul für deine Kirche zur Einheit und dass wir auch in unserem Herzen immer mehr die Einheit leben und somit auch Menschen des Friedens und der Versöhnung werden, dass wir Brückenbauer werden zu den anderen hin und auch Mut haben, den Glauben zu vermitteln und den Auftrag Jesu geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium, macht die Menschen zu meinen Jüngern und lehrt sie die Gebote, dass das immer mehr durch uns geschehen kann. So segne und behüte, heile und heilige euch und auf die Fürsprache Mariens, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen. Pater Hubertus Freiberg, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße nach Leutkirch im Allgäu. Dies war die Sendung Spiritualität. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, Bodo Klose, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.